Era meio-dia e 28 minutos do dia 25 de janeiro, sexta-feira passada. De repente, a parte elevada onde fica a barragem 1 da mina Córrego do Feijão começa a ceder.
25. Jänner 2019. Eine Lawine aus zig Millionen Kubikmetern Schlamm zerstört Häuser, Straßen und das Werksgelände der Eisenerzmine in der Kleinstadt Brumadinho, nicht weit von Belo Horizonte.
It sounded like an earthquake. A sound of a bomb. The ground shakes like an earthquake.
Der Dammbruch tötet 270 Menschen. Der nahe Fluss bleibt durch den giftigen Schlamm nachhaltig geschädigt. Es ist eine Katastrophe, die abzusehen war. 3 Jahre davor hatte ein ähnlicher Dammbruch im selben Bundesstaat einen Flusslauf zerstört und 19 Menschen getötet. In beiden Fällen hatten die Bergbauunternehmen Warnungen ignoriert. In Brasilien wie anderswo in Lateinamerika werden Bodenschätze unter Umständen abgebaut, die auch unter Normalbedingungen Menschen, Tiere, die Natur schädigen. Gold wird mit giftigem Zyanid ausgewaschen. Sprengungen lassen Dörfer erzittern und Wände brechen.
Let's be clear about what this isn't. This is not a story about an industrial accident. It's a story about a system of economic development, about a whole way of life built upon the ever-increasing extraction of finite natural resources.
Die Katastrophe von Brumadinho sei kein Unfall, resümiert BBC-Journalist Gabriel Gatehouse. Es gehe um ein System wirtschaftlicher Entwicklung, basierend auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen.
Also ich würde ganz klar sagen, es gibt zwei Entwicklungsmodelle. Beide sind in Brasilien zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten auch umgesetzt worden. Der bekannteste Ökonom Brasiliens, Celso Furtado, hat das auch in seiner Wirtschaftsgeschichte untersucht.
Das eine Modell, sagt der Ökonom an der Wirtschaftsuniversität Wien, Andreas Novi, sei das einer außenorientierten Entwicklung. Durch Export von möglichst viel Rohstoffen, Bodenschätzen wie Agrarprodukten.
Das andere Entwicklungsmodell ist das einer eigenständigen Marktentwicklung.
Zunächst in Form von Handwerk, Gewerbe, Handel. Bis einschließlich des 19. Jahrhunderts ohne tragende Rolle des Staats.
Das wird dann im 20. Jahrhundert zu einer politischen Strategie der Importsubstitution, wo man eben zuerstmals gezwungen durch den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg, wo es keine Waren gab, die aus Europa und den USA geliefert wurden und man dann selber herstellen musste. Nachdem man gemerkt hat, das geht eigentlich, hat man begonnen, das als politische Strategie umzusetzen. Und Ende der 70er Jahre hatte Brasilien eigentlich eine ziemlich komplette Produktionsstruktur. Ende der 70er Jahre hatte Brasilien auch ein Entwicklungsniveau, das noch vor Südkorea war. Sehr, sehr hohe Wachstumsraten im 20. Jahrhundert bis in die 70er Jahre. Brasilien hatte eine riesige Automobilindustrie, hatte Stahlwerke, hatte sehr breit aufgestellte Produktionen.
Trabalhadores do Brasil!
Die Industrialisierung Brasiliens beginnt in großem Maßstab in der Ära des Diktators, später gewählten Präsidenten Getúlio Vargas.
Durante os quais nunca me saíram do pensamento.
Ab dem Jahr 1930 prägt er ein Vierteljahrhundert lang die Entwicklung des Landes. Er inszeniert sich als Vater der Armen, lässt Arbeits- und Sozialgesetze verabschieden, aber kontrolliert die Gewerkschaften. Opposition wird mit harter Hand unterdrückt. Zu Getúlio Vargas' Nationalismus gehört die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Landes, dafür unerlässlich eine eigene Stahlerzeugung. Man hofft dafür auf Unterstützung aus Deutschland. Einige brasilianische Politiker haben durchaus Sympathien für Hitler und das Naziregime. Nach dem Kriegseintritt der USA und nachdem deutsche U-Boote eine Reihe brasilianischer Schiffe versenken, ergreift Brasilien im Zweiten Weltkrieg die Seite der Alliierten. Im Gegenzug sichert sich Getúlio Vargas das Okay der USA für eine nationale Stahlproduktion. Der Krieg bringt Brasilien auch einen zweiten Kautschukboom. Doch die nationalen Stahlwerke, benannt nach Präsident Vargas, sind der Schlüssel für die Industrialisierung Brasiliens, bis hin zum Flugzeugbau der Firma Embraer, der größten nach Boeing, Airbus und Bombardier. Die Verarbeitung von Rohstoffen im eigenen Land, mehr Unabhängigkeit von den USA im Bereich Technologie und Militär, hochwertige eigene Produktion. Diese Ziele werden Anfang der 2000er Jahre unter Präsident Lula da Silva noch einmal aufgegriffen, nach seiner Regierungszeit aber aufgegeben. Wirtschaftswissenschaftler wie Andreas Novi beobachten in den letzten Jahren eine Reprimarisierung, also Rückkehr zum primären Sektor, mit dem verstärkten Abbau von Bodenschätzen, dem verstärkten Anbau von Exportprodukten in der Landwirtschaft. Zugespitzt gesagt, eine Rückkehr auch zur klassischen Rolle einer Kolonie, mit weitreichenden sozialen Folgen und im Fall von Brasilien Folgen für das Klima. . 2021 veröffentlicht der brasilianische Superstar und ehemalige Kulturminister Gilberto Gil mit zwei Söhnen und zwei Enkeln einen Appell in Liedform.
Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta.
Nur behalten, was übrig ist, reicht nicht, während die Motorsäge Feste feiert. Hinter dem Hügel erstreckt sich schon jetzt die Wüste. Hohle Baumstümpfe bis ans Ende, wo wir die letzten Tamarine begraben. Millionen Arten mit ihrem Surren und Summen, Murmeln und Bellen, Zwitschern und Zirpen. Warum lassen wir unsere Welt nicht in Frieden?
Millionen von Spezies, Plantas und Animais, Zumbidos, Berros, Latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do mundo.
Doch Aufrufe zur Bewahrung der Natur und für den Schutz ihrer Bewohner stehen noch in Widerspruch zu einer Denkweise von 500 Jahren.
Die Ausbeutung der Natur besteht in diese Zivilisationsgedanken, die noch bestimmte Eliten Brasiliens haben. Nicht alle, weil heutzutage die Klimawandel zeigt andere Perspektive, aber immer noch das Ziel auszubeuten, wirtschaftliche Nutzung von dieser Landschaft ist präsent.
Der Kulturhistoriker Henrique Rodrigues Moura.
Die Indigene sind für diese Politik ein Hindernis, ganz klar. Die Menschen, die kämpfen für die Rechte der Indigene oder die Bauer im Inneren Brasilien, ständig werden erschossen. Das passiert regelmäßig. Also die Menschen, es ist ein sehr gefährliches Kampf, aber es ist sehr wie ein anderes Brasilien. Brasilien ist ein Land, geografisch und staatlich, aber es sind viele Unterschiede. O Brasil são muitos Brasis, es sind viele Brasilien. Für die Menschen, die hier in der Küste wohnen, in Porto Alegre, in Rio de Janeiro, in São Paulo, wenn sie in innere Brasilien fahren, es ist ein anderes Brasilien. Die Überraschung ist groß normalerweise.
Der Gebrauch von Gewalt zur Vertreibung von Indigenen, zur unter Anführungszeichen Lösung von Landkonflikten. Dieses Phänomen scheint auch kultur- und mentalitätsgeschichtlich mit der Entstehung Brasiliens in seinen heutigen Grenzen verbunden. Henrique Rodrigues nennt ein Beispiel.
Die Bandeirantes. Bandeirantes waren Männer, die sind in der Kolonialzeit in innere Brasilien gegangen, um Sklaven zu jagen. Oder versklavte Personen, die haben sich unabhängig gemacht in bestimmte Quilombos, bestimmte Regionen oder Indigene, um diese Menschen zu holen, zu versklaven. Aber bis vor kurz haben sie eine große Image gehabt und sie haben immer noch Monumente überall in Brasilien, besonders in São Paulo. Warum? Weil dank dieser Reise, sie haben die Grenze des Landes erweitert. Also sie haben Brasilien größer gemacht, sind sie weitergegangen und haben Territorien erobert. Aber durch Gewalt, Gewalt ohne Grenze, ein wildes Gewalt, also das Schlimmste. Und heutzutage haben sie einen schlechten Ruf, normalerweise. Aber die Monumente sind immer noch in Brasilien.
Als Brasilien vor 200 Jahren unabhängig wird, ruft Kaiser Peter I. eine verfassungsgebende Versammlung ein. Vieles ist dabei zu diskutieren. Die Abschaffung der Sklaverei, wie etwa England es von Brasilien fordert. Der de facto Premierminister und wichtigste Berater des Kaisers und der Kaiserin Leopoldine ist der Gelehrte und Aufklärer José Bonifacio.
Der war unglaublich wegweisend. Er wollte die Hauptstadt von Rio ins Landesinnere verlegen lassen, was ja dann später, 140 Jahre später, mit Brasilia passiert ist. Er wollte die Indigenen schützen, was revolutionär war damals.
Die Historikerin an der Universität München, Ursula Brutsch.
Aber gleichzeitig ist es an seinen Idealen und an seiner Arroganz auch zerbrochen.
Der Kaiser schickt Bonifacio ins französische Exil. Er löst die verfassungsgebende Versammlung auf und ersetzt sie durch einen Rat aus befreundeten Aristokraten.
Und damit waren diese großen Ideale einer gerechten Gesellschaft, die es vielleicht schafft, auch die Sklaverei sukzessive konsequent abzuschaffen, kaputt. Denn diese Gruppe, die dann die Verfassung gemacht hat, hat dann zwar dem Kaiser durchaus Macht gegeben, was der Kaiser wollte, was ja nicht unbedingt ein großer Vorteil war. Er konnte Minister entlassen, er konnte Richter entlassen, das ist schon mal problematisch. Das ist ja ganz anders als die Verfassung der USA, die man angestrebt hatte. Sondern diejenigen, die dann das Sagen hatten, waren wieder Großgrundbesitzer, waren reiche Eliten, die ihre Interessen vertreten haben und nicht die Interessen eines vielleicht aufgeklärten Bürgertums.
Das Wahlrecht bleibt im 19. Jahrhundert wenigen Vermögenden vorbehalten, 1% der Bevölkerung. Die wirtschaftlich Herrschenden sind damit auch die politisch Herrschenden. Und das sind vor allem die Plantagen- und Großgrundbesitzer.
Auch diese ganzen Vorstellungen, die José Bonifacio hatte, auch Leopoldine, Pedro, mehr Industrialisierung, mehr Infrastruktur, das funktionierte einfach nicht. Ja? Weil eben man mit Cashcrops wie Zucker, Baumwolle, vor allem dann Kaffee, in Südbrasilien Viehzucht solche Gewinne machen konnte, dass Industrialisierung oder eine Diversifizierung der Wirtschaft nicht im Interesse derjenigen gelegen ist, die dann politisch bestimmt haben. Und somit hat man einfach wirklich sehr idealistisch jahrelang sich beschäftigt mit schönen Konzepten und sie in der Realität nicht umgesetzt.
Zu Ende der Kolonialzeit, vor Beginn des Kaiserreichs, zählte Brasilien etwa 3,5 Millionen Einwohner. Davon etwa 2,5 Millionen Freie, über 1 Million Versklavte. Die indigene Bevölkerung wurde in den Volkszählungen in aller Regel nicht erfasst. Und riesige Gebiete Brasiliens waren noch unerforscht, aus weißer Sicht. Die Kolonialisierung im Inneren ging noch lange nach Ende der Kolonialzeit weiter. Als die Militärdiktatur in den 1960er und 70er Jahren den Bau einer der längsten Straßen der Welt in Angriff nimmt, die ursprünglich auf 5.662 Kilometer angelegte Fernstraße durch den Regenwald, die Transamazonica, spricht man von der Kolonisierung des Amazonasgebiets.
Totalizando 1.390 Kilometer desde Estreito até Itaituba.
Die Eröffnung der bis dahin fertigen Strecke findet am 7. September 1972 statt, 150 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung Brasiliens. Und in Anspielung auf Thronfolger Pedro im Jahr 1822 sagt der zuständige Minister, die Straße werde ein Schrei der Unabhängigkeit sein und ein riesiges Gebiet aus der Versklavung, fehlender Verkehrsverbindungen und fehlender Kommunikation befreien.
O ministro adiantou que a Transamazônica deverá ser inaugurada 7 de setembro de 1972. Será grito de independência de uma vasta região até hoje escravizada à falta de meios de transporte e comunicações.
Es reiche aber nicht, Straßen zu bauen. Man müsse auch kolonisieren. Die Bauarbeiten fügten sich in einen neuen Rhythmus Amazoniens, den Rhythmus der Entwicklung.
Mas não basta construir estradas, é preciso colonizar. Os trabalhos neste setor também se enquadram no novo ritmo da Amazônia, ritmo de desenvolvimento.
Noch in der Zeit der Militärdiktatur, also in den 60er, 70er Jahren, hat man ausdrücklich das Wort Kolonisierung im Sinne von Besiedlung verwendet.
Der Sozioökonom Andreas Novi.
Die Militärs haben ja, um zu rechtfertigen, warum sie keine Landreform machen, gesagt, es gibt so viele Menschen ohne Land in der Küstennähe Brasiliens und so viel Land ohne Menschen, weil die indigene Bevölkerung zählte ja nicht, im Amazonas. Das heißt, wir verschiffen oder mit Lastwegen fahren wir die Menschen und Bussen fahren wir die Menschen aus dem küstennahen Nordosten in den Amazonas, wo sie dann Bauern werden und Land bekommen und besiedeln.
Brasilien und andere lateinamerikanische Länder brauchen eine Reise ins Hinterland, offiziell die Zivilisation zu bringen.
Der Kulturhistoriker Henrique Rodrigues Moura.
Und es ist sehr wichtig für lateinamerikanische Länder, für Brasilien auch, weil wenn man sucht, manchmal die Nation, man kann nicht in der Genealogie suchen, weil in der Genealogie die Elite, am Ende sind sie in Portugal oder sind sie in Spanien oder in Frankreich oder in heutige Deutschland oder in heutige Österreich, in der Monarchie, in der Zeit, also weil die Migration, Italien auch, selbstverständlich. Also die Genealogie funktioniert nicht für die Elite, Brasilien zu machen, dann die Geografie ist wichtig. Das ist ein Unterschied zwischen Lateinamerika und Europa.
Mit dem Ende der Militärdiktatur hat sich an der Grundlogik nichts geändert. Ja, und die Frontier ist ein sehr wichtiges brasilianisches Konzept bis heute.
Lateinamerika, die Grenze sind wichtig. Alle lateinamerikanischen Länder haben immer noch Streit über Grenzen. Vielleicht Brasilien hat es geschafft, mit allen anderen eine Lösung zu finden, weil Brasilien ist das große Macht. Aber Chile, Argentinien, Chile, Peru, Chile, Bolivien, Kolumbien, Ecuador und so weiter, sie haben verschiedene Streit über die Grenze und das ist sehr wichtig für Identität, für die Nation.
Heißt das aber, wenn Menschen in aller Welt, in Nordamerika oder Europa sagen, liebe Menschen in Brasilien, respektiert doch bitte den Regenwald und seine Bewohner, dass das als koloniale Einmischung empfunden wird?
Ja, ganz genau. Es wird eine Einmischung in die Grenze Brasiliens und das wird nie akzeptiert. Man muss andere Argumente nutzen, man muss geschickter machen und es sollten die Brasilianer, Brasilianerinnen das sagen, um akzeptiert zu sein. Es sollte die eigene Zivilgesellschaft in Brasilien, die man unterschätzt, die Zivilgesellschaft in Brasilien ist sehr wichtig, hat es geschafft, die Diktatur, die Militärdiktatur, mit, nicht allein, aber schon mit einer großen Kraft, hat es geschafft, eine Demokratie zu bauen.
Allerdings, Nationalstolz wird auch benutzt, um berechtigte Kritik abzublocken und als tatsächliche oder vermeintliche Einmischung von außen abzutun, beobachtet Henrique Rodrigues.
Das ist sehr in den Medien sehr präsent plötzlich. Wenn man sucht ein bisschen und fällt in die falsche Blase, man bekommt viel Information davor, man sollte die Regenwald immer Brasilianer behalten und einen ganz nationalistischen Diskurs.
Vielleicht spielt dabei auch eine alte Angst eine Rolle, aus einer Zeit, als die nationalen Grenzen noch unsicher und umkämpft waren, mutmaßt Henrique Rodrigues Moura. Nur eine Frage zu diesem Diskurs, nennen wir ihn Brasilien den Brasilianern. Bedeutet das dann, man sieht in dieser Logik Indigene im Regenwald nicht als Brasilianer?
Ja, immer, das haben Sie vollkommen recht. Und diese Reise ins Hinterland, die für mich wichtig ist, gibt es eine Schwierigkeit, wenn man die Reise ins Hinterland macht, man trifft Menschen. Und diese Menschen, wenn sie in dieser Geografie wohnen, sie sind mehr Brasilianer als der, der die Reise macht, weil sie waren dort vorher. Es ist eine Schwierigkeit, es ist ein Problem. Diese Reise ins Hinterland provoziert viel.
Von diesem Problem handelt einer der sprachlich schönsten und im mehrfachen Sinn schwierigsten Texte der brasilianischen Literatur. Ein Bericht über den Kampf der brasilianischen Armee gegen die Bevölkerung von Canudos im Hinterland von Bahia. Euklides da Cunhas Buch Os Sertões, auf Deutsch Krieg im Sertão.
Und im Buch Euklides da Cunha, er hat diese zivilisatorische Perspektive gehabt, wo diese Menschen, die man trifft im Hinterland, sind Barbaren. Aber dann, er macht diese Reise als Journalist und er sieht, wie das Militär Brasiliens gegen diese Bevölkerung kämpft, mit Gewalt, mit Kanonen. Und dann fragt sich, wer ist mehr Barbar? Wir, die andere. Und dann er merkt auch, aber die andere waren hier vorher. Wer ist mehr Brasilianer? Dieser Konflikt, deswegen dieses Buch, einer der Gründe, warum Os Sertões, es ist so prägnant, weil es ist ein Buch, die zeigt eine Entwicklung, es ist ein Essay, sagen wir, die Entwicklung des Autors.
Aber wie geht die Entwicklung Brasiliens weiter? Wenn Teile der Gesellschaft Ökonomie und Ökologie als Gegensatz verstehen und wenn in ihrem Verständnis Entwicklung im Widerspruch zu Umweltschutz und Menschenrechten steht?
Wenn es eben, was glaube ich extrem notwendig ist, dieses politische und Umweltprojekt abgewählt wird und ersetzt werden soll, dann wird das nur gelingen, wenn sich auch wirtschaftlich etwas ändert und wenn diese skrupellose Mentalität, alles auszubeuten, Mensch und Natur, wenn diese Interessen in Schranken gewiesen werden, ja, und es eine andere Logik des Wirtschaftens gibt, die sich in Brasilien durchsetzt, die einen anderen Umgang mit der Bevölkerung hat, ja, mit der arbeitenden Bevölkerung und die einen anderen Umgang mit den Ressourcen und Reichtümern des Landes hat.